Immuntherapie gegen Krebs, der Podcast der IOZK-Stiftung.
Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen weltweit. Etwa jede achte Frau erkrankt im Laufe ihres Lebens daran. Vor diesem Hintergrund rückt auch die Immunonkologie zunehmend in den Fokus, allerdings mit einer anderen Dynamik als bei vielen anderen Tumorarten. Lieber Herr Dr. Stücke, wie hat sich das Verständnis von Brustkrebs in den letzten Jahren verändert?
Über Brustkrebs weiß man schon sehr, sehr lange Bescheid. Und die meiste Zeit, seitdem man sich mit Brustkrebs beschäftigte, meinte man, wüsste es, wie es geht. Wenn wir jetzt die letzten 100 Jahre mal zurückgucken, fing man an und hat festgestellt, ja, wenn ich jetzt einen Tumor aus der Brust nehme, dann hilft das nicht viel. Die Frau kriegt woanders Tumore und stirbt trotzdem. Also muss ich die ganze Brust abnehmen, hat man festgestellt, hilft auch nicht viel. Diese Operation wurde dann bis Anfang der 60er Jahre gemacht, aber 1920 hat schon ein englischer Doktor gesagt, nee, ich nehme nur den Tumor raus und dann bestrahle ich den. Da wurde er aber verlacht und dann haben sich Leute durchgesetzt, die Operationen durchführten. Und in den 60er Jahren haben die Frauen dann hinterher, als sie auch selbst geschäftsfähig wurden, konnten sie selbst entscheiden, was mit ihnen passiert. Und dann hat man festgestellt, wenn man jetzt nur eine Brustteilresektion macht, eine brusterhaltene Operation, dass die Patienten eine viel bessere Lebensqualität hatten und auch länger gelebt hatten als die Leute mit der Radikaloperation. Aber trotzdem hat es nie so richtig geklappt, weil eben Brustkrebs auch eine systemische Erkrankung ist und keine Erkrankung, der man nur mit der Chirurgie beikommen könnte. Beim Brustkrebs ist es so, dass Patienten heute operiert werden und in 15 Jahren können sich noch Metastasen bilden, weil Tumorzellen irgendwie aktiv werden. Und das ist eben bei Brustkrebs ganz extrem, wie lange es dauern kann, ehe sich Metastasen bilden können. Heute wissen wir aber viel mehr über Brustkrebs und wissen, dass der wichtigste Satz ist, Brustkrebs ist nicht Brustkrebs. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, einen Brustkrebs zu haben. Es kann sein, dass es ein Tumor ist, der ist auf Hormone sensibel. Da muss man eine Hormonblockade machen, dann verhungern die Tumorzellen. Dann gibt es welche, die haben bestimmte Wachstumsfaktoren. Und da kann man dann Antikörper geben und die werden dann blockiert und dann kann man damit auch den Brustkrebs sehr gut behandeln. Dann gibt es noch eine andere Sorte Brustkrebs, die kann man nicht mit Hormonen behandeln und nicht mit dem Antikörper behandeln. Die nennt man dann triple-negativ. Das sind die Brustkrebsarten, die bisher den ungünstigsten Verlauf haben, weil man dafür in der Standardtherapie lediglich die Chemotherapie zur Verfügung hat. In neuester Zeit wird auch vermehrt mit einer Immuntherapie daran gearbeitet. Das sind dann die Checkpoint-Inhibitoren, die man zusätzlich gibt. Und man sieht da auch schon bessere Ergebnisse. Aber bei dieser Brustkrebs ist eine starke Herausforderung, weil der nicht so simpel und einfach zu behandeln ist wie der hormonsensitive Tumor oder der Tumor, der mit Antikörpern, Herceptin nennt man diesen Antikörper, behandelt werden kann. Und deswegen haben wir naturgemäß sehr, sehr viele Patienten mit der dritten Variante, der schlechten Variante, triple negativ, weil da die Standardtherapie nicht so den gewünschten Effekt zeigt.
Welche Rolle spielt das Immunsystem beim Brustkrebs und warum ist sie anders als bei anderen Tumorarten?
Das Immunsystem spielt natürlich bei allen Tumoren die Rolle. Das Immunsystem sorgt dafür, dass überhaupt kein Tumor entsteht. Sollte trotzdem ein Tumor entstehen, muss zum Schluss das Immunsystem mit dem Tumorwachstum nicht einverstanden sein, sonst hat der Patient keine Chance auf Genesung. Das Immunsystem muss hinterher, wenn man wirklich gesund werden will, kapieren, die Tumorzellen sind falsch. Dem Immunsystem ist natürlich verboten, körpereigene Zellen anzugreifen, wenn die einmal am Wachsen sind. Dann werden die zu den körpereigenen Zellen gezählt und das Immunsystem hilft ihnen sogar beim Wachsen. Und dieses Programm, das müssen wir verändern. Wir müssen es irgendwie hinbekommen, dass das Immunsystem mit den Tumorzellen nicht einverstanden ist. Das ist unser Ziel bei der Immuntherapie.
Können wir vielleicht jetzt den Blick auf die molekulare Ebene richten und die genetischen Grundlagen genauer betrachten? Dr. Simon von Ameln ist Biologe mit den Schwerpunkten Molekulardiagnostik und Humangenetik. Welche Bedeutung haben genetische Mutationen beim Brustkrebs heute?
Wenn man an Brustkrebs und Genetik denkt, sollte man zunächst unterscheiden, dass es erbliche Veränderungen gibt, also Mutationen, die von Generation zu Generation weitergegeben werden. Da sprechen wir dann vom erblichen Brustkrebs oder eben durch neu erworbene Mutationen. Das ist dann ein somatischer Brustkrebs. Gerade bei den familiären, bei den erblichen Brustkrebs sind häufig die Gene BRCA1 oder BRCA2 betroffen. Das sind die sehr bekannten Brustkrebsgene. Und wenn da eine Mutation vorliegt, ist halt die Wahrscheinlichkeit, im Laufe des Lebens Brustkrebs zu entwickeln, deutlich erhöht. Es können aber auch Mutationen in diesen Genen entstehen, sporadisch, spontan im Tumor. Und sowohl für die Vererbten als auch für die spontan entstandenen können auch die Mutationen in diesen BRCA1, BRCA2-Gen ein Angriffspunkt für eine zielgerichtete Therapie darstellen. Und zwar diese Gene, die beim Brustkrebs häufig betroffen sind, wie BRCA1 und 2, sind sehr wichtig für die Reparaturmechanismen der Zelle, insbesondere für die DNA-Reparatur der Zelle. Das heißt, erst dadurch, dass so ein Gen defekt ist, mutiert ist, sind die Reparaturmechanismen beeinträchtigt und die Zelle bekommt immer mehr Mutationen und ermöglichen der Zelle erst eine Tumorzelle zu werden. Das kann sich aber auch zunutze gemacht werden als Therapieoption, weil man die Möglichkeit hat, dann Medikamente zu geben, die zusätzlich noch weitere Reparaturmechanismen blockieren, sodass die Tumorzelle so beeinträchtigt ist, dass sie sich nicht mehr teilen kann, nicht überleben kann und in den programmierten Zelltod geht.
In diesem Zusammenhang die Frage, man spricht ja häufig von dem Begriff Biomarker. Können Sie uns diesen Begriff erklären bzw. Beispiele nennen?
Ja, also Biomarker können natürlich ganz viel sein. Also erstmal sind das alle Marker, die man untersuchen kann, die ein Signal, ob direkt oder indirekt, des Tumors darstellen. Das können beispielsweise diese genetischen Veränderungen sein, wo wir Mutationen nachweisen, aber auch Proteine, Rezeptoren, Zellbestandteile oder beim Brustkrebs gibt es sehr bekannte Biomarker, das wären die Hormonrezeptoren oder eben auch klassische Tumormarker wie CA15-3 und CEA.
Genau, welche Rolle spielen Biomarker für die Prognose oder für den Krankheitsverlauf?
Erstmal ist es ganz wichtig, dass wir überhaupt wissen, mit welcher Brustkrebsart man zu tun hat. Und das bestimmt dann das Therapieprogramm. Und wir können anhand der Biomarker den Tumor sozusagen klassifizieren, einteilen und dann dementsprechend eine Therapie wählen. Aber die Zahl, die quantitative Menge an Biomarkern sagt jetzt nicht direkt etwas aus über die Schlimme der Krebserkrankung. Nämlich es gibt Tumorzellen, die machen wie verrückt diese Biomarker. Und dann gibt es Tumorzellen, die machen die überhaupt nicht. Trotzdem hat der Patient Krebs. Aber man kann im Verlauf sehen, wie gehen die Biomarker nach unten und wie steigen sie wieder an. In einer Therapie können auch auf einmal vermehrt Biomarker auftauchen, weil die Tumorzelle kaputt geht und dann werden diese Biomarker freigesetzt. Aber das ist nur dann vorübergehende Maßnahme und dann fällt er wieder ab, wenn es dann gut geklappt hat mit der Therapie. Aber die Biomarker sind essentiell für unsere tägliche Arbeit bei der Behandlung von Tumorerkrankungen.
Helfen Sie auch dabei, unnötige Therapien zu vermeiden?
Das ist natürlich ein Ziel, ne? Dass man nichts Unnötiges macht. Darum kann man nicht direkt bei einem Biomarker sagen, wenn der hoch ist, das ist ja, hat jetzt unbedingt mit Krebs zu tun, da muss man ganz genau rauskriegen, warum und wieso. Und man darf auf jeden Fall nicht aufgrund eines Biomarkers jetzt eine Therapieentscheidung treffen, ganz alleine. Das muss immer in einem Konzept sein.
Welche Patientinnen profitieren nach heutigem Stand von einer Immuntherapie? Sie sprachen die Triple-Negativ-Varianten an.
Der Triple-Negative Tumor, da ist die Herausforderung am höchsten, weil wir keine anderen Werkzeuge in der Hand haben, wo wir wirklich befriedigend etwas machen können. Und immer wenn man eine Therapie hat, wo die Standardtherapie versagt oder insuffizient ist, ungenügend ist, unzufriedenes Ergebnis bringt, dann sucht man natürlich dann nach neuen Therapieoptionen. Und somit werden Immuntherapie als neue Therapieindikation natürlich immer bei den Tumoren am ehesten ausprobiert, wo man nichts in der Hand hat, was bewährt ist, was man kennt. Und deswegen haben wir eine hohe Anzahl von triple-negativen Tumorpatienten bei uns in der Einrichtung, denen wir auch zum großen Teil zufriedenstellend helfen können.
Ich könnte ergänzen zum Thema unnötige Therapien. Ein ganz häufiger allgemeiner Mechanismus ist, dass es Wachstumssignale gibt. Die Zelle, die Tumorzelle, die Krebszelle lebt von Wachstumssignalen und hat teilweise selber Veränderungen, dass sie gar nicht mehr auf Wachstumssignale von außen angewiesen ist, sondern wieder durch diese Mutationen sich selber, könnte man sagen, diese Wachstumssignale generieren kann. Und diese Situation gibt es eben auch beim hormonrezeptorpositiven Brustkrebs. Das Wachstum des Brustkrebs ist davon abhängig, Wachstumssignale zu erhalten. Und mit einer Antihormontherapie wird das sehr häufig behandelt. Das sind die sogenannten Aromatase-Inhibitoren. Und hier ist eine kontinuierliche Diagnostik, zum Beispiel über eine Liquid Biopsy, sehr sinnvoll, weil hier aufgrund dieser Therapie, aufgrund dieser Hormonblockade Resistenzmutationen entstehen können, die dazu führen, dass die Zelle, die Krebszelle, nicht mehr auf das Wachstumssignal von außen angewiesen ist, sondern so mutiert, dass sie für sich immer weiter wachsen kann und sich selber immer ein Wachstumssignal gibt. Und dann ist halt diese Hormonblockade nicht mehr zielführend, nicht mehr wirksam. Und gerade dann sollte man die Behandlung umstellen. Und das ist sehr hilfreich, wenn man das frühzeitig über so eine Untersuchung nachweisen kann.
Zum Schluss hatte man über diese triple-negativen Tumorpatienten gesprochen. Aber die Hauptgruppe der beim Mammakarzinom sind die hormonsensiblen Tumore. Da benötigt der Tumor eben ein Wachstumssignal und das ist zum Beispiel das Östrogen oder das Progesteron. Und das können wir mit Medikamenten blockieren. Das älteste Medikament, was wir kennen, ist Tamoxifen. Aber dieses Medikament muss erst im Körper der Frau umgebaut werden zu einem Wirkstoff, der auch funktioniert. Und dafür muss die Patientin eine genetische Voraussetzung haben, weil dieser Umbau in der Leber passiert. Und dafür muss man dann so eine genetische Untersuchung machen, die nennt man CYP3D6. Und wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, dann kann man dieses Tamoxifen für die Frau auch nutzen. Eine weitere Entwicklung in dieser Hormonblockade sind Aromatase-Inhibitoren. Die können aber nur gegeben werden, wenn die Frau keinen Zyklus mehr hat, zum Beispiel in der Menopause ist. Wenn es noch sich um eine junge Frau handelt, dann müssen wir extra vorher eine Hormonblockade machen, dass vom Gehirn aus keine Signale mehr an die Eierstöcke kommen, Hormone zu produzieren. Dann kann man die mit den Aromatasenhämmern kombiniert behandeln. Bei älteren Frauen, die in der Menopause sind, ist das nicht notwendig. Und wenn man jetzt die Patientin mit den Aromatasehämmern behandelt, hat man eigentlich sehr schöne Ergebnisse. Aber der Tumor kann sich so verändern, dass er trotz dieser Blockade mit den Aromatasehämmern diese Wachstumsfaktoren wieder neu produziert.
Und eben beim hormonrezeptorpositiven Brustkrebs ist es so, dass aufgrund dieser Aromatase-Inhibitor-Behandlung, die sehr gut wirkt und auch lange wirkt, es dennoch dazu kommen kann, dass der Körper der Tumor wieder Resistenzen dagegen bildet, insbesondere in einem Gen, das nennt sich ESR1, sodass der Tumor, die Tumorzelle, nicht mehr durch diese Hormonsignale von außen ein Wachstumssignal braucht, sondern von sich aus so verändert ist und sich selber kontinuierlich zum Wachstum stimulieren kann. Und das ist dann genau die Situation, wo diese Klasse der Aromatase-Inhibitoren nicht mehr wirksam ist und man dann die Therapie umstellen sollte. Da gibt es neuartige Medikamente, die dann, obwohl es diese Mutation in diesem Gen gibt, dennoch wirksam sind.
Vielen Dank für die Einblicke. Diese Folge hat gezeigt, wie unterschiedlich Brustkrebs verlaufen kann und wie Biomarker und insbesondere die Diagnostik die Therapie heute gezielter steuern. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Den Podcast finden Sie auf alle gängigen Podcast-Plattformen. Für Fragen, Anmerkungen und alle Kontaktmöglichkeiten finden Sie auf iozk-stiftung.org und iozk.de. Immuntherapie gegen Krebs, der Podcast der IOZK-Stiftung.
Dies ist eine Produktion von podcaststudio.nrw.